Guten Morgen und ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Und wir werden uns heute ein bisschen beschäftigen mit dem Lukas-Evangelium, mit dem 22. Kapitel. Und ich denke immer, es ist eine gute Sache, wenn ihr dann wisst, wo es drum geht, sich mit einem bestimmten Wort auseinanderzusetzen, nämlich unter diesem Wort Demut, was wir darunter verstehen und was es eigentlich ist. Unweigerlich werden wir uns auch über ein anderes Wort unterhalten müssen, da komme ich etwas später dazu, nämlich mit Hochmut und Stolz. Und ich finde es immer bemerkenswert, dass wir uns treffen dürfen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, den dreieinen Gott. Und das will ich extra nochmal sagen, weil das besonders ist, einmalig. Und der Herr Jesus schenke uns im wahrsten Sinn des Wortes offene Herzen, sodass wir ihm näher kommen können, ähnlicher werden. Und dafür will ich jetzt noch beten. Unser Gott und Vater, wir kommen in Jesu Namen zu dir. Und wir danken dir, Herr, dass du uns lieb hast. Und dass wir uns frei versammeln dürfen. Und das ist nicht selbstverständlich. In anderen Ländern werden unsere Glaubensgenossen verfolgt. Danke, Herr, dass du bei uns bist, dass du uns deine Schrift öffnest und dass wir ja etwas verstehen, was du mit uns willst. Das ist uns wichtig. Du bist uns wichtig und du sollst das Zentrum sein unseres Gottesdienstes. Amen. Wer keine Bibel hat, der darf diesen Gang nach oben gehen. Und dort gibt es ein Körbchen und das ist voller Bibeln. Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob es nicht Sinn macht, so den einen oder anderen herauszupicken und mit einem Stapel Bibel in der Hand, weil sowieso keiner nach hinten geht und sich vielleicht einfach auch schämt, sich eine Bibel zu nehmen. Aber tut es doch. Aber jetzt sehe ich doch, der eine oder andere geht tatsächlich auch hin und schämt sich nicht. Also wer keine Bibel hat, sollte wirklich hingehen und sich eine ausleihen. Es kostet nichts. Ihr könnt sie dann nachher später zurücklegen. Und ihr könnt es prüfen, was ich lese, ob es richtig war. Das ist der Punkt an der ganzen Geschichte. Bemerkenswert finde ich das Wort Gottes und vor allen Dingen auch unsere Kirchenväter. Also wie der Kanon entstanden ist, so nennt man einfach das Wort Gottes, wie das zusammengestellt worden ist, ich nenne das jetzt mal so, wie die Heilige Schrift zusammengestellt worden ist, hat man Überschriften gebildet, damit der eine oder andere sich besser auskennt oder sich besser ja, einfach zurechtfindet. Und das ist eine wunderbare Sache und das werdet ihr gleich erleben. Diesen Überblick haben wir auch beim 22. Kapitel vom Lukas-Evangelium. Eingeleitet wird dieses Wort aus Lukas 22 mit dem Verrat von Judas Ischariot, dem hohen, wie er sich den hohen Priestern und Schriftgelehrten verkaufte. Weiter geht es dann mit dem Passamahl und mit der Einsetzung des Mahles unseres Herrn Jesus, mit der Verkündigung, dass Jesus verraten wird. Außerdem beschäftigt sich das 22. Kapitel mit dem, was wahre Größe im Reich Gottes ist. Und zu jedem Punkt könnte man eine Predigt halten. Dann die Vorhersage des Petrus, dass er den Herrn verleugnet. Und dann auch tatsächlich, dass Petrus den Herrn verleugnet. Also es ist erst eine Vorhersage und dann wird es ausgeführt. Dann kommt Jesus in Gethsemane und darüber werden wir ein bisschen mehr hören. Dann die Gefangennahme Jesu und schließlich Jesus vor dem Hohen Rat der Juden. Und wer das ein bisschen mehr weiß, was die Überschriften bedeuten, der kann sich relativ flott auskennen, wo was steht. Und dann wird Gottes Wort lebendig und spannend. Also, wer eine Bibel hat, der möge sie aufschlagen. Lukas 22, ab Vers 39 bis 46 werde ich lesen. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnimmst, doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Nachdem ich dieses Wort gelesen hatte, habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Wofür soll das eigentlich alles gut sein? Was passiert da eigentlich? Jesus im Garten Gethsemane betet zu seinem Vater. Und was habe ich davon? Wie kann ich davon profitieren, dass Jesus jetzt da so viele Dinge leiden muss, im wahrsten Sinn des Wortes? Und dann bin ich angefangen, Überschriften zu bilden. Und meine erste Überschrift lautet: Jesus und seine Gewohnheiten. Wenn wir uns den Text genauer ansehen, stellen wir fest, dass Jesus spezielle Angewohnheiten oder Gewohnheiten hatte. Er ging an einen besonderen Ort, so heißt es. Gewohnheiten können Riten oder Gepflogenheiten sein. Oder man kann sie auch so bezeichnen, die sich in unserem Glaubensleben eingebürgert haben. Andere nennen das Traditionen. Manche sind davon sicherlich nützlich, andere machen uns eher unfrei. Sie tragen nicht dazu bei, dass wir Jesus ähnlicher werden. Denn darauf kommt es an, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich habe gehört, wir haben einige Konfirmanden hier und die wollen Jesus ähnlicher werden und das finde ich schön. Nachdem Jesus mir vor etwa 46 Jahren klar gemacht hatte, dass ich ein Sünder bin und von dieser Sünde umkehren muss, weinte ich bitterlich. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt fast 63, 46 abziehen, dann wisst ihr ungefähr, wie alt ich war. Und in dem Alter weint man eigentlich nicht, dann ist man irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht. Also weint war nicht da, aber da habe ich geweint, weil ich meine Sünde erkannt habe. Weil Gott mich erleben ließ, was Christus für mich getan hat. Buße und Reue waren die Folgen der Umkehr. Und plötzlich hatte ich Geschwister, die ich vorher nicht hatte, weil ich ein Einzelkind bin. Auch schön. Und diese Glaubensgeschwister erzählten mir dann: Ja, und jetzt kannst du näher zu Jesus kommen, indem du jeden Tag eine stille Zeit hast. Denn jeder Glaubende lernt in dieser stillen Zeit Jesus mehr und näher kennen, indem er in Gottes Wort der Bibel liest. Und dieses Gottes Wort ist das wahrhaftige, vollkommene und zuverlässige Wort. Und wenn wir das betend lesen, werden wir etwas erleben, womit wir nicht rechnen. Das Wort redet zu uns. Und so tat ich es auch. Doch ich merkte relativ flott, dass das Einhalten der stillen Zeit nicht ganz einfach war. Andere Dinge wie Arbeit, Familie oder vermeintlich bessere, wichtigere eigene Interessen und Freizeitaktivitäten, heute würde man sagen Fun, und diese Dinge übernahmen meinen Tagesablauf. Zeit für Gott bezog sich allenfalls auf das Lesen der Losungen, vielleicht noch morgens ein Gebet, mittags vielleicht noch zum Essen, abends dann im Bett nochmal, kurz Gott erwähnt, Schlafen, Ende, im Gelände. Eine Zeit lang ging ich nicht mal mehr in den Gottesdienst. Mein Glaubensleben war im wahrsten Sinn des Wortes auf dem Tiefpunkt. Keine Frage, ich glaubte noch. Nur ich machte nichts mehr dafür. Es war mir egal. Und vielleicht kann der eine oder andere erzählen, wie er es fertigbringt, seine stille Zeit einzuhalten. Sicherlich im besonderen Maße die älteren Geschwister, denn von ihnen können wir das Festhalten und das Beten am und im Wort Gottes lernen. Sie sind Vorbilder unseres Glaubens an unseren Herrn Jesus. Fragt sie einfach nach dem Gottesdienst. Sie werden euch sicherlich helfen, wenn ihr sie fragt. Vor kurzem habe ich einen sehr überdenkenswerten Gedanken gelesen, wie jeder von uns seine stille Zeit einhalten könnte. Such dir einen Platz, an dem du dich wohlfühlst. Zieh dich einmal am Tag dorthin zurück. Übe dort das Lesen in Gottes Wort, übe das Nachdenken zu dem, was du gelesen hast, und bete zu deinem Retter und höre, was er dir durch sein Wort sagen will. Und hierbei geht es nicht mehr um das Einhalten oder um das stille Zeitmachen, sondern hier geht es um den Platz des Tuns. Das kann eine Parkbank sein, ein Schaukelstuhl, ein Fahrrad, der Spaziergang, der Gemeinde- oder Kirchensaal, im Auto die Bibel hören, beim Angeln und. Und spätestens jetzt müsstet ihr schalten, weil eigentlich müsstet ihr mich für verrückt erklären. Wie kann man denn bei einem Spaziergang oder beim Fahrradfahren Gottes Wort lesen? Aber ich habe es erwähnt, beim Autofahren kann man es eigentlich auch nicht, aber man kann CDs hören. Und auf jedem Handy ist Gottes Wort. Man braucht nur eine App runterladen und dann kann man es hören. Das Ding redet. Ein Platz mit Gott und dir allein. Mache es zu deiner Gewohnheit, wie Jesus die Gewohnheit hatte, an den Ölberg zu gehen. Von Jesus lernen bedeutet mehr. Jesus hatte allerdings nicht nur eine Gewohnheit. Eine davon war eben, dieses an den Platz zu gehen am Ölberg. Eine andere gewohnheitsmäßige Sache war der Synagogenbesuch am Sabbat. Jesus sah diese beiden Gewohnheiten sicher nicht als Tradition. Beides sah er als wichtiges Gut, um seinen Vater näher zu sein. Demzufolge sollte es auch zu einer festen Gewohnheit für uns sein, um näher zu Jesus zu kommen, sonntags den Gottesdienst nicht zu vermeiden, sondern wirklich zu besuchen. Alle Plätze müssten voll sein. Und warum? Weil wir so durch das Hören des Wortes Gottes im Glauben bleiben. Und Glauben heißt wachsen, wachsen in Christus. Genauso wie das tägliche Leben im Wort Gottes eine wichtige Gewohnheit sein muss, um Gottes Nähe, in Gottes Nähe zu bleiben. Denn wenn wir uns nicht unter das Wort Gottes stellen, kann unser Glaube vom Bösen, vom Teufel gestohlen werden. Dann gibt es keinen Glauben mehr. Des Weiteren verbrachte Jesus oft die Nacht an diesem bestimmten Ort am Ölberg. Dort betete er und lehrte seine Jünger. Also nochmal wieder ein zusätzliches Ding. Nicht nur für sich selber, sondern er lehrte seine Jünger. Dieser besondere Ort am Ölberg hat auch eine geistliche Bedeutung. Und wir wissen alle, was Öl bedeutet. Es ist ein Symbolwort für den Heiligen Geist. Öl wurde und wird zur Salbung genommen und hat somit die Bedeutung für das Wort Heiligung. Die Jünger wurden dadurch heiliger. So wie Jesus an diesem besonderen Ort im Gebet immer wieder die Nähe seines Vaters suchte, sollten auch wir diese feste Gewohnheit haben, um im Gebet Gottes Wegweisung für unser Leben zu erbitten. Darüber hinaus sollten wir von Jesus auch die weiteren Gewohnheiten annehmen. Denn ohne Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, ohne das regelmäßige Gebet, ohne das Lesen in Gottes Wort und ohne das Hören der gesunden Lehre, wenden wir uns relativ flott von Gottes Wort ab, vom Glauben und schlimmstenfalls werden wir uns trennen von Christus und von der Gemeinde. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Und er versucht uns zu trennen von Christus und von Gott. Und dann hören wir den Heiligen Geist auch nicht mehr. Zweitens, die Gebetshaltung Jesu. Wer betet, neigt sich. Er faltet die Hände und zeigt damit Gott seine Treue und Abhängigkeit. Es ist eine Demutshaltung. Eine Demutshaltung vor Gott, dem Vater. Bei einer anderen Gebetshaltung erhebt der Beter die Hände zum Himmel, bekennt damit die Auferstehung des Herrn Jesus und zeigt Gott seine Dankbarkeit, die auch wieder zur Demut führt. Wie dankbar kann ich sein, dass mein Heiland mich gerufen hat? Wie wunderbar ist es doch für mich, dass meine Schuld wirklich vergeben ist und dass ich nichts dazu beitragen musste. Er hat mich gerufen und ich bin gefolgt. Mehr war es nicht. Wie gut es zu wissen, dass Jesus in meinem Leben einen Platz hat und mein elendes Leben wirklich weggeräumt hat. Er hat mich befreit und er hat mir ewiges Leben geschenkt. Wo können wir das lesen? Jeder sollte es auswendig lernen. Johannes 3,16. Er hat meine Schuld und meine Sünde getragen. Gnade, unfassbare Gnade. Alles zu sehen in den Gebetshaltungen, die ich gerade aufgelistet habe. Drittens. Doch wie sah die Gebetshaltung Jesu aus? Jesus kniete. Er kniete, um seinen Vater mit seinem Vater zu reden. Er bewies damit ehrfürchtige Demut und Zuneigung gegenüber seinem Vater. Dieses Hören und Sehen wir an der Formulierung, die uns überliefert worden ist. Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Frage: Sind wir noch ehrfürchtig vor Gott? Der amerikanische Theologe Wayne Marks definiert Demut wie folgt. Demut besteht aus einer Haltung, worin wir unsere eigene Geringfügigkeit und Unwürdigkeit vor Gott erkennen. Vielleicht noch einmal. Demut besteht aus einer Haltung, worin wir unsere eigene Geringfügigkeit und Unwürdigkeit vor Gott erkennen. Man könnte auch sagen, ich bin ein Nichts vor Gott. So sprechen wir Gott alleinigen Ruhm, alleiniges Lob, alleiniges Vorrecht, alleinigen Anspruch, alleiniges Privileg, alleinige Anbetung, Hingabe, Autorität, Ehrerbietung und Gehorsam zu. Ist das so in deinem Leben? Das beinhaltet auch eine natürliche und gewohnheitsmäßige Veranlagung, in einer Weise zu denken und zu handeln, sodass diese Haltung angemessen zum Ausdruck bringt. Das wieder bedeutet, dass unser Leben sich verändert hat und andere es auch sehen, dass es sich verändert hat. Wir sind nun durch den Glauben Vorbilder für die Welt geworden. Um es deutlicher zu sagen, weg vom Ich hin zum Er. Die eigene Regentschaft des Ichs ist gestorben. Beten hilft gegen Versuchungen. Aus diesem 22. Kapitel im Lukas-Evangelium entnehmen wir, dass Jesus nicht allein auf dem Ölberg ging. Er nahm seine Jünger mit, aber er sagt ihnen auch was. Seine Jünger sollten mitbeten, damit sie nicht in Anfechtung fallen. Mehrfach versuchte er, seine Jünger zum Beten zu bewegen. Es bleibt ungeklärt, ob sie es nicht ansatzweise wenigstens taten. Denn unser Herr Jesus wusste, wie groß und furchtbar die Macht der Behörden sein konnte. Er wollte auf keinen Fall, dass seine Jünger mit in diese Auseinandersetzung hineingeraten, des bevorstehenden Verrats. Wie schnell hätten Zweifel aufkommen können? Wie schnell wäre ihr Glaubensweg zu Ende gewesen? Beten hätte den Jüngern gut getan, da die Finsternis am Werk war, um Jesus auszuliefern. Fünftens, die Angst, der Wille des Vaters und die Demut. Nachdem Jesus den Jüngern klargemacht hatte, dass sie mitbeten sollten, setzte er sich etwas von ihnen ab, um selbst allein zu beten. Dieses Reden mit seinem Vater war ein beschwerliches Gespräch. Er kniete nieder, voller Demut. Und voller Demut formulierte er dann auch den berühmten Satz: Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus wusste, wie schwer, wie unbeschreiblich schwer dieser Weg sein würde. Nicht das Sterben am Kreuz war es, was ihm Sorgen bereitete. Es war die Sünde der Welt. Die gesamte Sünde der Welt sollte auf ihn geladen werden. Natürlich wusste der Sohn Gottes, Jesus Christus, darum. Und dennoch, er musste alle bisherigen und zukünftigen Sünden der Menschheit auf sich nehmen, um ein für alle Mal die Menschen mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Es war ein Kelch, so wie Jesus es beschrieb, der menschlich gesehen nicht trinkbar war. Wir alle können es uns nicht vorstellen, was Christus dort und auch hier in Gethsemane wirklich auf sich nahm. Und jetzt bitte ich dich einfach mal, stell dir mal die 10 Gebote vor. Und wir beginnen nur mit einem einzigen Gebot. Und das kennen wir alle. Und Luther definiert es folgendermaßen: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Was ist das? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und nun frage ich dich: Wie oft hast du Gott, den Vater, nicht als Herrn anerkannt? Wie oft hast du anderen Göttern den Vortritt gelassen? Frag dich, was du alles sehr gern magst. Und ich meine nicht nur ein bisschen gern, ich meine sehr, sehr, sehr gern. Du wirst schnell auf deine Götter stoßen, die du mehr liebst wie den Vater im Himmel. Das ist aber nur das, was du mit deiner Verweigerung des ersten Gebotes getan hast. Es ist nur eine Übertretung, die dich von Gott fernhält. Sie ist nur zu bereinigen, indem du dich jetzt durch Christus rufen lässt, Buße tust, umkehrst, Reue zeigst und den Vater im Himmel endlich als Chef oder als Boss anerkennst. Es betrifft nur dich. Jetzt, in diesem Moment. Doch es gibt weitere 6 Milliarden lebende Menschen, die dieses Gebot auch nicht eingehalten haben. Hinzu kommen die Menschen, die bereits Christus als einzigen Weg zum Vater erkannt haben und bereits bei ihm sind. Auch für diese Geschwister trug Christus alle Schuld. Die hat er bereits gerettet. Wie steht's bei dir? Bist du gerettet? Dann gibt es noch weitere 9 Gebote, die dich betreffen könnten, die du vielleicht auch nicht eingehalten hast. Diese Übertretungen von dir trug Christus auch in Gethsemane und am Kreuz auf Golgatha. Für dich, als Sohn Gottes, um dir und den vielen anderen Menschen den Weg zu Gott zu zeigen, um Versöhnung zu geben. Das war der Wille des Allmächtigen. Er, der souveräne Gott, lud alle Schuld der Menschen auf Jesus, seinen Sohn, damit du und ich nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Damit dir und mir Vergebung werden kann. So rang Jesus dort am Ölberg mit sich und mit seinem himmlischen Vater im Gebet, ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe, doch immer mit der Perspektive, dass des Vaters Wille geschehe. Was für eine Demut. Obwohl er wusste, wie schwer diese Last sein würde. 6. Doch dann, der Vater greift ein. In diesem Ringen Jesu sandte der Vater einen Engel. Das lesen wir in Vers 43. Um Jesus zu kräftigen. Ich habe mich dann aber trotzdem gefragt, was Gott dazu bewogen hat, das zu tun. Denn wir lesen auch, dass nachdem der Engel Jesu gekräftigt hatte, der Heiland umso heftiger betete. Es klingt so, als ob Jesus innig betend einen Kampf gegen das eventuelle Versagen, ja vielleicht auch gegen die Angriffe des Bösen durchlebte. Denn trotz der Stärkung des Engels fielen Schweißtropfen, so groß wie Blutstropfen, auf die Erde. Daran erkennen wir, dass Jesus ein Mensch war. Und wenn wir selber mal in eine, ich sage jetzt Muckibude gewesen sind und dort wirklich uns ausgepowert haben oder mal für die Damen Zumba gemacht haben, dann kann man richtig ins Schwitzen kommen. Gell? Hier ging es aber ums Beten. Das ist der feine Unterschied. Ums Kämpfen für dich und für mich. Es ging nicht ums Workout. Es ging nur um mich und dich. Um meine und um deine Schuld, die wir vor Gott haben. Und doch, Jesus siegte bereits dort im Gebet auf dem Ölberg in Gethsemane. Christus wahrer Mensch und wahrer Gott. Was wir jedoch nicht wirklich verstehen, weil es über unseren Horizont, über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Jesus war Gott selbst, denn er war der Sohn des Höchsten. Darum reden wir auch von der Menschwerdung Gottes. Zu Weihnachten. Doch vielleicht sagt ihr jetzt, aber wenn er doch Gott war, dann hätte er doch nicht so kämpfen müssen. Dann hätte er den Engel doch eigentlich auch nicht nötig gehabt. Wie kann der Sohn Gottes so einen Kampf erleiden? Und genau hier triffst du auf die Menschen, die damals das auch ähnlich formuliert haben. Die haben damals auch gesagt, bist du Gottes Sohn, dann steig doch herab vom Kreuz. Jesus hätte den Kreuzgang verweigern können. Er hätte alles einfach aufgeben können. Und es hätte alles verändert. Meine und deine Rettung wären nicht möglich gewesen. Doch Jesus, der Christus, hat für mich und für dich am Ölberg gegen die Finsternis gekämpft und gesiegt. So ging er zurück zu den Jüngern und fand sie schlafend vor. Und er wusste, dass sie in Anfechtung fallen würden. Und deshalb ermahnte er sie. Der demütige Jesus kommt schweißgebadet aus dem Gebetskampf und zeigt den Jüngern zum wiederholten Male den Rettungsweg des Gebets. Mut zum Dienen. Das ist Demut. Auch wenn alles schläft und man selbst eigentlich gar keine Kraft mehr hat. Jesus bringt beides auf, Mut und Kraft, um seinen Jüngern Helfer in der unerkannten Not zu sein. Und sagt, betet doch endlich. Sagt er das auch zu dir? Rede endlich mit mir. Sag mir, was dich bedrückt. Bekenne doch endlich deine Schuld. Ich will dir doch nur vergeben. Lauter geht es fast nicht. Wenn das so ist, sollten wir unseren Hochmut keinen weiteren Platz einräumen. Da ist es das Wort, was ich am Anfang gesagt habe. Hochmut. Ja, ein Wort, das man als Gegenteil von Demut kennt. Denn alle Menschen, die den Weg Gottes durch Christus verweigern, sind hochmütig und sie sind stolz. Sie glauben, sie sind selbst Herr ihres Lebens und bedürfen keiner Vergebung. Keiner Vergebung ihrer Schuld, die sie vor Gott haben. Dem Heiligen, dem Souverän, dem Gott, der über allem steht. Obwohl sie ahnen, dass es Gott gibt. Selbst ein Atheist weiß, dass es Gott gibt. Im tiefsten Inneren. Siebtens. Doch was ist Hochmut? Die Bibel verbindet zwei Worte zu einem. Hochmut und Stolz. Hochmut und Stolz werden ausschließlich in ihrer Ich-Bezogenheit genannt. Also ich kann alles allein. Hochmut zeigt, wie sehr ein Mensch von sich selbst und von seinem Tun beseelt sein kann. Erst komme ich und dann komme ich, sagt ein Liedtext. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wer sich in seiner Überheblichkeit herablassend gegenüber anderen benimmt, ist voller Hochmut. Der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben oder selbst zu sein. Wenn Eltern voller Stolz über ihre Kinder berichten, wie großartig sie bestimmte Leistungen erreicht haben, basiert dieses auf dem eigenen Stolz, weil sie ihre Kinder so wunderbar erzogen haben. In keinerlei Weise wird hierbei das Geschenk eines Gottes gesehen. Die Ehre, Gott zu geben, bleibt unberücksichtigt. Die Bibel sagt in Sprüche 16, 18, Stolz kommt vor dem Untergang und hochmütiger Sinn vor dem Fall. Letzte Worte. Ist das der Wille von dir, dass du dich ändern lassen möchtest? Und wenn ja, was müsstest du tun? Wie könnte das gehen? Jesus war und ist demütig. Er bewies Demut für uns, jetzt und immer da. Und was lernen wir daraus? Demut zeigt mir meine Unwichtigkeit. Demut stellt meine persönlichen Bedürfnisse nach hinten. Demut zeigt mir einen neuen, gottgegebenen Platz. Demut ist der Mut, Gott zu gefallen und der Mut zum Dienen. Demut lässt mich nicht allein, sondern gibt mir die Balance, im Joch mit dem Heiland zu sein, damit ich nicht falle. Das alles ist Demut, damit wir von Christus, dem Retter, lernen können. Amen.